Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, hallo, hallo. Hier ist Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Yannick und heute bei mir sind noch
Moritz,
Johanna
und Thomas.
Leute, ich habe was zu erzählen. Ihr zwei, also Johanna und Mori, wisst es schon. Ja, zu viele Moritze. Aber Thomas, du weißt es nur so ein bisschen. Es ist nämlich was passiert, was mir noch nie passiert ist. Wir haben ein Kompliment zu unserem Namen bekommen.
Wahnsinn.
Orchester, also Treppenhausorchester.
Okay, krass. Wie konnte das passieren?
Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich mag den Namen ja auf eine Art, aber es ist auch ein bisschen anstrengend, dass man ihn immer erklären muss und die Leute dann auch immer so ganz eigene Interpretationen dafür haben, also was für ein Treppenhaus und dann, naja, whatever. Und ich finde, das ist ein richtig, richtig tolles Kompliment, was wir bekommen haben von
Christoph Ransmeier.
Genau, also ein ziemlich gehypter, sehr bekannter Schriftsteller, mit dem wir in Bonn gespielt haben. Und Christoph hat gesagt, dass der den Namen ganz toll findet. Also von sich aus. Einfach so kam er zu uns und meinte, so, dass er den Namen ganz, ganz toll findet. Und da habe ich schon auf jeden Fall aufgehorcht. Und ich weiß nicht mehr genau, was der gesagt hat. Er meinte so, das Treppenhaus ist in einem Gebäude, er hat gesagt, es ist ein höchst humanistischer Ort, das Treppenhaus.
Wo sich alle treffen.
Ja.
Ort der Begegnung.
Alle Leute sind gleich, da müssen alle hin und das ist der Ort, der alles miteinander verbindet. Deswegen fand er den Namen cool.
Ja, ich bin ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren immer wieder dabei, diesen Namen in irgendeiner Form zu erklären oder zu begründen. Und tatsächlich freut mich das auch super dolle.
Und er freut sich wie Bolle.
Das freut mich total, dass er das auch so beschreibt, weil ich auch sehr viele Jahre das immer so erklärt habe. Es ist ja nicht der Grund, warum wir so heißen, aber dass tatsächlich dieser Treppenhausgedanke genau der ist, dass wir eben nicht in diesem Raum oder in diesem Saal spielen, sondern wir kommen dem Publikum auf halbem Weg entgegen. Das war also quasi immer mein Framing und seins finde ich aber eigentlich noch schöner.
Ja, er hat das viel, viel besser gesagt, als ich es jetzt gerade.
Also
der kann ein bisschen besser mit Worten.
Wir müssen ihn auf jeden Fall nochmal ansprechen und das so als Trademark, als Zitat vielleicht jetzt immer voranstellen, wenn überall, wo wir irgendwie auftreten.
Ja, der muss das aufschreiben in irgendeiner Form. Aber er hat das so gut gesagt. Ja. Also, das war sowieso echt ein interessanter Typ, muss ich sagen. Also,
total.
Ich kannte den gar nicht. Ich hatte das Gefühl, also sein Gesicht kam mir unfassbar bekannt vor. Ich konnte aber nicht sagen, woher. Aber irgendwie so echt so ein super feingeistiger, extrem interessanter Mensch.
Es war vor allem so ein lustiges Erlebnis, weil wir vor dem Konzert gar nicht so richtig mit ihm irgendwie in Kontakt waren. Und ich glaube, er konnte das auch nicht so richtig oder wollte das auch nicht so verstecken. Er war so im Konzert immer so wie so überrascht davon, was hier gerade passiert und hat es dann auch so mitgeteilt. Das fand ich extrem schön.
Ja, also er wusste schon, was für ein Stück wir spielen. Aber also ich hatte das Gefühl, im Konzert hat ihn dann dieses Souvenir de Florence von Tchaikovsky dann so überwältigt auf eine Weise, dass er nach dem Konzert gar nicht mehr aufhören konnte, darüber zu sprechen. Und das war natürlich für uns auch total schön zu hören, weil wir waren auf der anderen Seite total überwältigt von dem, was er so erzählt. Er ist so ein jemand, der ganz viel gereist ist in seinem Leben, hat uns auch ein bisschen seine Lebensgeschichte dann nachher noch erzählt. Der ist mit 16 schon die erste Reise, wirklich weite Reise angetreten und hat im Grunde sein ganzes Leben als Reisender verbracht und sehr weite Reisen, sehr unterschiedliche Kulturen miterlebt. Und ja, seine Literatur strotzt eben von diesen Erfahrungen.
Ja. Ja, der war ja auch so als Reisereporter unterwegs. Er hat irgendwie für die Geo geschrieben, hat er gesagt.
Und er ist auch Ethnologe.
Ganz viel in Indien und ja, genau. Ja, echt spannend. Ja, war cool. Ich muss sagen, in dem Moment auf der Bühne war ich nicht so wirklich in der Lage, mich auf seine Texte einzulassen. War zu kompliziert und es waren halt so 500 Grad in diesem Konzertsaal. Das war wirklich einfach extrem heiß und mein Kopf war frittiert.
Die Texte waren sehr schön. Ich kann es nochmal so.
Ja, du konntest folgen.
Ja. Nee, weil ich mache ja, das ist der Lesekulturverein in Bad Godesberg, der das irgendwie veranstaltet und da mache ich ganz viele von diesen Veranstaltungen und deswegen habe ich da schon so eine Art für mich gefunden, trotzdem noch funktionieren zu können, auch wenn ich gleich noch spielen muss.
Yannick mit frittiertem Kopf ist übrigens auch eine super Überleitung zu dem Thema, über das wir heute reden wollen. Wir können vielleicht auch noch mal über andere Sachen vorsprechen, aber wir hatten ein anderes Konzert in jüngster Vergangenheit, wo es sehr, sehr heiß war. Und das Thema, über das wir ein bisschen sprechen wollen, sind Schwierigkeiten, die sich uns eigentlich so überall bieten, in allen möglichen Zusammenhängen. Und an diesem Abend war es so, dass dieser ganze Abend, es war so eine Inner Journey und die war zusammen mit einem zweiten Konzertteil, in dem eben auch Souvenir de Florence erklang, was dann keine Inner Journey mehr war und es war ein quasi ganz heikler Übergang zwischen der Inner Journey.
Nein, Thomas, nein, mach das nicht. Ah, ich schäme mich so
sehr. Du kannst
sehr.
Doch nichts dafür, nein, Janik. Das war aber ganz schlimm, Janik. So
du sprichst von Würzburg, da haben wir in Würzburg beim Mozartfest gespielt und es gab da auch einen Trailer von Mein Franken TV, keine Ahnung, und da in dem Interview hast du gesagt, dass dieser ganze Abend auf einen ganz besonderen Moment hinauszielt. Und das war der Moment, wo dann halt eben auch, da geht dann so Text in Musik über und es ist so ein ganz, ganz magischer Übergang. Es werden so Fenster aufgerissen, man guckt nach draußen und
es kommt so ein Text, der eben dann, wie gesagt, diesen ersten Teil mit dem zweiten verbindet und der entscheidende Moment ist, dem dann unsere wunderbare Sprecherin Alexandra Marisa Wilke sowas sagt wie, und wir stürzen uns in den Süden. Und der Gedanke war natürlich, wir stürzen uns in den Süden, die Fenster gehen auf und es brandet dieser Tchaikovsky rein. Und was passierte? War, dass sie diesen Satz sagt, wunderbar gesetzt. Und ich dachte, los, spielt. Und sie haben nicht gespielt, sondern es kam so.
Sie haben gestimmt.
Man muss vielleicht erklären.
Ja.
Janiks Seite ist runtergerutscht.
Zwei Seiten sind runtergerutscht. Zwei Seiten sind runtergerutscht. Meine A-Seite
halt super
und meine
drin.
D-Seite, genau. Also Bracci war nicht zufrieden mit den Bedingungen, ausgesetzt war. Und hat sich dann kurzerhand entschlossen, einfach mal zwei Seiten komplett nach unten zu stimmen. Und nicht nur so ein bisschen. Also da war gar keine Spannung mehr drauf und
ich
gar nichts.
Also es sah so aus, als würdest du die Seite komplett neu aufziehen.
Ja, so ungefähr musste ich das auch machen, ja.
Und du hast mich so kurz angeguckt und dann so den Kopf geschüttelt und ich war so, okay, ja,
Kopf
ich
geschüttelt
jetzt
und so, nein.
Nee, aber du hast es erst gar nicht mitbekommen. Ja. Du wolltest eigentlich ansetzen.
Ich wollte ansetzen und
ich war so, danke, danke Moritz, dass du unbedingt wolltest.
Nein, Problem. Und habe dann während der, also ich habe halt, hab dann, als ich es dann festgestellt habe, dass es passiert ist, habe ich gemerkt, okay, es ist nicht genug Text, um das halt während dem Text irgendwie noch hinzukriegen. Und man ist dann ja auch so ein bisschen in so einem Panikmodus vielleicht. Also auf jeden Fall nicht so der entspannteste Moment, den man so auf einer Bühne haben kann. Und ja, und dann ist man halt damit beschäftigt, einfach möglichst schnell und unauffällig da seine Seiten wieder irgendwie zu retten. Und dann war es irgendwann ganz klar, okay, Text ist vorbei. Ich brauche ein sauberes A. Wir spielen danach halt.
Der Moment ist kaputt.
Der Moment ist jetzt einfach kaputt. Das muss man jetzt einfach so sacken lassen und dann ist das so. Und dann konnte man einmal richtig stimmen. Ich konnte meine Seiten nochmal richtig aufziehen. Weil in diesem Panikmodus war ich erstmal so doof und habe angefangen, die falsche Seite
nein,
wieder
wirklich?
Hochzumachen. Ja, und es war zum Glück, weil ich habe gesehen, so scheiße, deine D-Seite ist unten und habe gar nicht gecheckt, dass meine A-Seite auch unten war. Und ich drehe wie so ein Wahnsinniger an meiner A-Seite immer weiter und merke dann so, warum ist da keine Spannung auf der D-Seite? Und dann merke ich, scheiße, falscher Wirbel. Und aber war nicht schlimm, die A-Seite war immer noch zu tief, also die musste ich dann auch noch trotzdem noch weiter drehen.
Glück gehabt, weil also was passieren kann, wenn man eine Seite, die eigentlich richtig gestimmt ist, dann immer noch weiter nach oben dreht, ist, dass die dann auch relativ schnell anfängt zu reißen, weil dann umso mehr Druck da aufgebaut wird, also es vertragen die Seiten eigentlich gar nicht.
Ja, das ist der ultimative Vollhorst-Moment, wenn meine D-Seite runterrutscht und ich dabei, und während ich das retten will, meine A-Seite platze. Also...
Es war auf jeden Fall schon, ich glaube, es war ein toller Abend und ich glaube, das Publikum hat das gar nicht so wahnsinnig gemerkt. Die nehmen ja alles erstmal so hin und denken, okay, da wird halt jetzt nochmal gestimmt. Das war natürlich echt, also wenn man so monatelang sich das ausdenkt, wie das dann funktionieren soll, genau dieser entscheidende Moment geht halt wirklich einfach schlimmer. Könnte man es auch, also man könnte sich alles Mögliche vorstellen, was dann in diesem Moment, in dem das passieren soll, passieren kann. Ein anderer Klang, sie sagt noch was anderes oder sowas, aber dann so ein eine Brate stimmt. Das wäre wirklich das allerletzte, was man sich für so einen Moment ausdenken würde.
Nee, wäre inszenatorisch nicht so ganz das Wahre. Übrigens, lustigerweise in Bonn, da warst du nicht dabei, aber da waren es auch die Bratschen, die einen magischen Übergang kaputt gemacht
nicht
haben.
Nicht nur einen, es waren sogar zwei, oder?
Waren sogar
es war einer. Achso, aber es hat richtig lange gedauert.
Aber diesmal war ich es nicht, sondern Erin, die Kollegin, deren Stütze einfach
mehrmals
sich
runtergekracht
und dann so in so fünf Einzelteile kaputt gegangen.
Zwei. Aber
ja, aber ich fand es da schon spektakulär aus, weil die ist wirklich so auseinandergefallen.
Bei mir ist sowas auch gerade vor kurzem passiert, als ich Siegfried gespielt habe, also so eine 5-Stunden-Oper. Und mit Darmsaiten ist es immer riskant, das zu spielen. Und mir ist tatsächlich auf den letzten 1,5 Seiten dieses Riesenstückes ist mir die E-Seite gerissen. Und dann habe ich noch so panisch irgendwie rumgefummelt und dann, das dauert aber viel länger, als so eine Stahlseite aufzuziehen. Das heißt, ich habe dann so, während ich die neue Seite so erstmal die alte rausgelöst und die neue dann so langsam aufgezogen, habe ich gemerkt, okay, du hast jetzt noch, es sind noch so netto 50 Sekunden, bis das Stück vorbei ist. Ich muss noch einmal dem Konzertmeister die Seite blättern. Und das ist einfach alles, was ich noch an diesem Abend musikalisch beitragen werde.
Unbefriedigend.
Das ist so schlimm gewesen, wirklich. Den letzten 2 Minuten von so einem 5-Stunden-Ding, wo man auch so erschöpft ist und so gedacht hat, so okay, krass, jetzt haben wir hier so zusammen sowas geleistet. Dann da so daneben zu sitzen, alle spielen sich so. Das ist ja bei so einem Ende von so einer Oper auch nochmal krass, dass da so alle sich da so musikalisch das nochmal total abgeht. Und ja, man sitzt dann einfach daneben und kriegt dann so mit, okay. Jetzt ist wohl vorbei.
Und das übrigens, also diese Würzburg-Geschichte ist auch in einem anderen Aspekt nochmal, vielleicht passt gut zu unserem Oberthema für heute, so was wir für Herausforderungen entgegensehen immer. Denn das war mal wieder so eine Woche, die echt so ein bisschen crazy war. Es ist ja so, dass man üblicherweise so im Konzertbetrieb hat man das alles so fein sortiert. Man hat so ein Projekt über eine Woche, man probt das 3 Tage, dann spielt man 2 Konzerte, vielleicht ist in der nächsten Woche dann das nächste Projekt. Dadurch, dass wir so viele verschiedene Formate auf Lager haben, die wir alle auch die ganze Zeit quasi im Angebot haben, passiert es einfach öfter mal, dass wir dann halt nicht, wie jetzt zum Beispiel im Mai, als wir auf Disco-Tour waren, einfach so 7, 8 Konzerte mit Disco zusammen im Zusammenhang spielen, sondern dann passiert es halt, dass wir zum Beispiel am Mittwoch fangt ihr an, Souvenir de Florence zu proben für Würzburg. Am Donnerstag fährt aber ein Teil davon nach Leer, wo wir Disco spielen. Am Freitag fahren wir dann von Leer nach Hannover, um dann dieses Würzburg-Mozartfest weiter zu proben und fertig zu proben. Dann fahren wir am Samstag mit dieser Besetzung nach Würzburg, um das da zu spielen. Ein Teil fährt dann am Sonntag nach Düsseldorf, um da wieder Disco zu spielen. Und dann es ist einfach schon
und
krass, das zu disponieren. Und Montag geht es dann früh morgens, ich bin um 6 Uhr losgefahren oder so.
Geht die Probe im Thalia Theater in Hamburg weiter von Düsseldorf, war für euch, glaube ich, Pain.
Alles so, also ich finde es vor allem geil, wenn man sich überlegt, was muss ich eigentlich so packen für diese nächsten 10 Tage, wenn das so 8 verschiedene Sachen sind. Aber eine der Hauptherausforderungen ist natürlich, das überhaupt zu disponieren und auch für dich zu überlegen, wer spielt denn da eigentlich wo mit und wer muss dann wann von wo nach wo. Das muss dann Mo irgendwie sich immer überlegen und wer kann wie besetzt werden, wer spielt welches Stück, weil das müssen wir dann da proben, weil da ist die Person eigentlich gerade in Leer und so. Schon
ja, an diesem Probenplan haben wir unglaublich lang getüftelt von dieser Woche mit Mozartfest und Leer und Düsseldorf, weil das ja, aber wir haben es hingekriegt. Also es hat am Ende ganz gut funktioniert, weil sozusagen neben Souvenir war ungefähr genauso 50% der Musik war, konnte man eben ohne diese beiden anderen Personen, die bei Souvenir mitgespielt haben und auch Disco gespielt haben.
Ja, war ziemlich ausgeklügelt.
Das war ziemlich ausgeklügelt, ja.
Erfolgreich gemeistert.
Manchmal ist es weniger erfolgreich, dann fällt irgendwann auf, hä, eigentlich müssten wir diese Person jetzt auch zum Proben haben und dann spielt die aber ganz woanders mit und es, sozusagen man kommt dann so an die Grenzen des Möglichen.
Aber es sind immer so Zeiträume im Jahr, wo das dann sich alles so kulminiert, oder? Also so vorm Sommer ist immer extrem krass einfach.
Der Juni ist einfach als Konzertmonat einfach der Wahnsinn, weil alle wollen noch vor der Sommerpause ihre Festivals und ihre sozusagen großen Konzerte irgendwie stattfinden lassen. Und da passiert gefühlt an jedem Wochenende passieren 20 Dinge parallel. Deswegen gibt es eben dann auch so Anfragen, wo wir 3 wichtige Veranstaltungen haben, die wir alle bespielen, deutschlandweit so.
Stocksteif und Brüder.
wenn wir jetzt mal dieses Thema uns greifen, so, ich hätte Lust, mal einfach alles so auf den Tisch zu werfen, weil es gibt ja ganz, ganz viele Herausforderungen.
Ja, hast du überhaupt schon genau gesagt, was das Thema ist?
Ich habe so ein bisschen umrissen vielleicht. Also das Thema ist, wir sind ja so ein freies Ensemble und wir reden ja sehr viel über das, was wir machen. Und ich glaube, was wir vielleicht immer so nebenher immer mal wieder thematisieren, aber was wir noch nie so richtig zum Thema gemacht haben, ist ein Thema, was, glaube ich, die allermeisten auch gar nicht so mitbekommen. Was haben wir eigentlich im Hintergrund, wenn es nicht um die Veranstaltung, die man ja miterlebt, geht, was haben wir im Hintergrund eigentlich für riesige Herausforderungen und für Schwierigkeiten, das alles zu wuppen? Wo sind eigentlich unsere großen Herausforderungen, denen wir jeden Tag entgegensehen und so? Und da gibt es auf jeden Fall sehr viele Aspekte, über die man da sprechen kann. Eines haben wir jetzt ja quasi schon thematisiert, das sind die Dispositionen, so, wie kriegen wir das überhaupt hin? Was kann auf der Bühne so alles passieren? Es gibt aber noch viel mehr.
Ja, ich finde so dieses Dispositionsding, ich will jetzt nichts Neues reinbringen, Thomas, machen wir gleich, aber das ist auch, ich denke mir, also es liegt ja auch so ein bisschen daran, dass wir uns nicht so gut beschränken können. Man will dann ja doch, oder man kann es ja auch fast gar nicht anders machen, weil du kriegst dann halt eine Anfrage für ganz tolle Festivals, die du spielen willst und dann wunderbar, super, sind alle am selben Tag oder zwei Tage hintereinander. Das ist auf jeden Fall...
Ja, und also wir sind leider auch dann nicht so ein One-Trick-Pony. Also wir können nicht nur eine Sache, die wir dann überall quasi in der gleichen Form wieder aufführen, sondern unsere Formate und unsere Konzerte, die sind so unterschiedlich. Also jetzt wie so ein Würzburg und Disco beschreiben. Das eine ist im Grunde wie Elektro, neue Musik, tanzbar, kombiniert, so eine Party, die wir abfeiern. Und das, die Inner Journey ist eine musikalisch-literarische innere Reise, wo die Leute die Augen schließen und sich irgendwie so entführen lassen in so eine, ja, in so eine Story, in der es dann Kammermusik gemacht wird. Also es sind sozusagen unterschiedlicher, könnte es fast gar nicht sein. Und
ist alles viel zu kompliziert.
Und genau, und das ist sowohl von einem Marketing-Aspekt schwierig, nach außen hin zu präsentieren, weil es ist natürlich viel leichter, wenn du das Ensemble bist, was genau diese eine Sache immer wieder macht und dafür wirst du gebucht und genau dafür machst du Marketing und das ist die Zielgruppe, die du ansprichst. Und unser Anspruch ist ja immer, da weiter zu fächern und eben wie so ein bisschen der Rattenfänger von Hameln überall Publikum zu generieren und auch irgendwie sowohl das Klassikfestival, wo eben wie beim Mozartfest Würzburg so ein Klassikpublikum eben kommt zu catchen, aber eben auch die Leute, die da mal in Knust zu Disco kommen, in so einen Club normalerweise gehen würden.
Was würdet ihr denn sagen, ist so momentan so unser größtes Problem im Orchester? Woran hängt es am meisten?
Finanzen.
Geld. Immer.
Ich habe schon gedacht, wir müssen versuchen, nicht nur darüber zu sprechen. Am Ende ist es ja überall das Gleiche, es hängt immer alles am Geld. Und wenn man ein freies Ensemble ist, dann ist es einfach anders als bei den institutionalisierten Kulturorchestern, die einfach ihren Haushaltstitel im Haushalt des Bundeslandes haben oder der Stadt und einfach für die nächsten Jahre so ein Budget zugewiesen bekommen. Da müssen sie natürlich auch immer kämpfen und es ist schwierig, dass das nicht gekürzt wird, aber zumindest haben die dann ihre x Millionen irgendwie, die sie jetzt für die nächsten Jahre verplanen können, mit denen sie Stellen finanzieren können und so weiter, ist es bei freien Ensembles halt so, dass man jeden Pfennig sich in irgendeiner Form erarbeiten muss und man hat sogar so gut wie gar nichts sicher. Bis auf so, wenn man das Glück hat, irgendwo eine kleine institutionelle Förderung zu haben, das ist dann wenigstens so ein kleiner Grundstock, aber alles andere muss man sich die ganze Zeit erwirtschaften.
Und das war ja die ganze Zeit schon so bei uns, das heißt, das kennen wir in der Form, aber es ist ja irgendwie schlimmer geworden über die letzten Jahre. Das wissen viele vielleicht auch gar nicht, dass es echt immer schwieriger wird.
Es ist halt so, dass ja das, was wir machen, ist ja gerade auch ganz gut beschrieben worden, es wächst halt auch, was das Orchester so zu tun hat oder was wir auch ja so zu organisieren und zu wuppen haben. Und da müssen ja die Strukturen auf eine Weise mitwachsen und dass dann aber gleichzeitig auch das Geld im selben Maße mitwächst, ist halt einfach super schwierig oder einfach eigentlich gar nicht möglich.
Ja, also das, was man bei so sozusagen Kulturorchestern hat, ist ja nicht nur, dass da so ein fest angestelltes Orchester sitzt, sondern eben auch noch ein Riesenstaff an Leuten, die in der Verwaltung sitzen, die irgendwie alle möglichen Dinge disponieren, die sogar Orchesterwarte irgendwie, die alles vorbereiten für die Probe. Es gibt Leute, die im Notenarchiv arbeiten, also es ist sozusagen ein Riesenstaff, der noch im Hintergrund arbeitet, und das ist halt alles, sind Dinge, die wir über die Konzerte quasi auch mit reinspielen müssen, weil dafür nahezu kein Budget von sozusagen staatlicher Seite vorgesehen ist. Also das müssen die freien Ensemble irgendwie aus eigener Leistung bestreiten. Aber wir brauchen diese Leute natürlich auch, die für uns die Finanzen managen, die Disposition machen. Und viel machen wir davon auch selber, aber es gibt eben auch, da kommt man als MusikerIn einfach total an Grenzen und da brauchen wir professionelle Hilfe, die wir auch haben in unserem Team.
Und wir haben mittlerweile halt ein Äquivalent von ungefähr 5 Vollzeitstellen, die wir bezahlen, und das halt mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, ist eigentlich totaler Wahnsinn. Denn an sich müsste es ja so sein, dass das Land sagt, so wie es in fast allen Bundesländern ist, natürlich brauchen erfolgreiche Ensembles Strukturen, sonst können sie ja nicht existieren, sonst können sie sich vor allem nicht weiterentwickeln und auch nicht nachhaltig für die nächsten 20 Jahre irgendwie was aufbauen und dann ständig so ein Kulturakteur sein, der irgendwie auch verlässlich ist. Sowas gibt es in Niedersachsen gar nicht. Sowas gibt es in Hamburg, und mit unseren beiden Standbeinen müssen wir da jetzt ein bisschen gucken, wie die Zukunft so aussieht, aber im Moment ist es so, sowas gibt es quasi nicht von staatlicher Seite. Sowas müsste quasi unsere Stellen finanzieren. Sowas gibt es nicht. Das heißt, genau wie du sagst, alles muss irgendwo anders herkommen. Wir müssen Spenden bekommen. Wir müssen ständig mit allen möglichen Stiftungen und Förderern sprechen, die im Endeffekt die Strukturen ja aber auch fast gar nicht mit fördern können. So, also es ist echt so schwierig, dass in irgendeiner Form zu finanzieren. Und das ist natürlich eine der Hauptherausforderungen, vor denen wir stehen. Und wir brauchen auch sehr viel Manpower und Womanpower, um dieses Thema überhaupt zu wuppen, um Menschen zu finden, die uns unterstützen.
Ja, Thomas, du machst das schon seit Jahren. Eigentlich bist du neben deinen ganzen Tätigkeiten im künstlerischen Bereich eigentlich auch in so einer Lobbyfunktion, hast auch versucht, auch für natürlich Orchester im Treppenhaus, aber auch grundsätzlich für die Klassikszene in Niedersachsen so ein bisschen Lobby zu machen. Und leider ist die Bilanz nicht ganz so erfreulich.
Nee, ich glaube, es ist ja dann, gibt ja immer die große Kunst, sich sowas schön zu reden. Und also ich habe dann einen Verband mit Mitstreiterinnen zusammen gegründet, um uns überhaupt mal so ein Sprachrohr zu geben der Politik gegenüber. Und den gibt es jetzt schon seit einigen Jahren, und genau wie du sagst, man könnte sagen, es ist bis jetzt nichts passiert. Auf der anderen Seite ist allein das zusammenzubringen und dem mal eine Stimme zu geben, ist ja schon irgendwie toll, und es passieren auch Sachen, die auch super sind. Aber das Hauptziel ist tatsächlich bis jetzt noch nicht mal in Reichweite, und wie du sagst, Johanna, es ist schwieriger geworden. Zum einen, weil wir immer mehr machen und viel größer geworden sind. Zum anderen ist natürlich einfach die Landschaft und die politische Landschaft und die finanzielle Landschaft in Deutschland einfach sehr viel angespannter mittlerweile, und es ist sehr viel schwieriger, auch so Zukunftsvisionen zu formulieren und zu sagen, hey, lass uns doch mal was aufbauen, weil alle nur denken, oh Gott, es wird alles sowieso immer schlechter, es gibt kein Geld, also alles wird einfach nur gekürzt.
Und die ganze Fördererlandschaft ist ja auch, also wie du eben schon beschrieben hast, man kann darüber halt keine festen Stellen finanzieren oft, sondern es sind nur wirklich die Projektkosten, die anfallen, die Stiftungen und Förderer da übernehmen können. Und auch, also selbst da ist es ja, ich komme jetzt gerade drauf, weil es jetzt auch gerade wieder passiert ist, dass wir ein Projekt haben, was super erfolgreich war, wo man ja auch versucht, irgendwie vielleicht mal eine langfristigere Zusammenarbeit hinzubekommen, damit sowas wie eine kleine Sicherheit in die Zukunft für Projekte, auch die man machen will, irgendwie kommt. Und auch das geht zum Beispiel nicht, dass dann eine Stiftung sagt, ja, wir fördern jetzt die nächsten Jahre dieses Projekt. So passiert dann auch nicht. Nee, es muss dann immer wieder was Neues sein. Das heißt, also auch da ist ja dann wieder der Arbeitsaufwand viel größer. Man muss neue Sachen entwickeln, man muss immer wieder neue Anträge stellen, was dann auch wieder den Arbeitsaufwand total erhöht. Das heißt, das ist auch da, kommt es irgendwie nicht auf so ein ausgeglichenes Verhältnis oder so.
Ja, und es ist so, so nervig, weil ganz oft hast du einfach so funktionierende Sachen. Also du hast halt wirklich so ein Konzept, das ist cool, das haben wir schon mal gemacht und das wollen wir jetzt halt nochmal machen. Aber es ist ja dann natürlich anders, weil dann neue Leute teilnehmen, was auch immer. So
und das ist ja auch nachhaltig.
Genau, es ist eigentlich ultra nachhaltig. Und dann sagen dann halt die Förderer so, ja, nee, ihr müsst da noch was Neues reinmachen. Und dann kommt man so ins Verschlimmbessern, weil du anstatt dann so zu feilen und dann einfach so das, was du da erschaffen hast, ist das gerade super abstrakt, was ich hier aufzeichne? Oder nee, geht, okay. Für euch vielleicht, für unser Publikum. vielleicht so ein bisschen konkreter. Jetzt zum Beispiel haben wir jetzt eine Absage bekommen für eine Förderung für das Schattentheaterfilmfestival, bei dem so Schüler in einen Film, jetzt im letzten Jahr war es Thema Märchen, zum Thema Märchen machen und das Orchester im Treppenhaus macht den Soundtrack dazu live. Davor gibt es Schulbesuche und es war super, super cool. Es haben irgendwie 12 Schulen hier in Hannover mitgemacht und hat richtig toll. Und wir haben gesagt, ja, perfekt, dass das funktioniert. Das ist pädagogisch super sinnvoll. Die lernen richtig viel über Musik, die lernen die Instrumente kennen, aber die lernen auch Musik als Ausdrucksmittel kennen und die LehrerInnen waren super happy damit, meinten, ja, die Klasse hat sich geöffnet, ist ein richtig schönes Projekt, weil die halt auch so viel selber gestalten. So, langer Rede, gar keinen Sinn, wird nicht weiter gefördert und dann ist man jetzt an dem Punkt, okay, dann steht man irgendwo anders einen Antrag oder so, muss man das jetzt ändern? Und
sozusagen anders verpacken, du musst dann sozusagen draufschreiben, sozusagen nicht mehr Schattentheater, sondern es anders benennen und auch ja, von der Ausrichtung muss man es ein bisschen umändern.
Aber was
und willst selbst du denn dann? Also sie sagen halt, sie bekommen halt einen, was ja auch wiederum aus der Stiftungsseite vielleicht ein bisschen nachvollziehbar ist, sie bekommen halt Anträge von 20 Projekten und das eine kennen sie schon, das hat schon mal stattgefunden und 19 sind irgendwie neu und dann wollen sie natürlich auch anderen Projekten wiederum die Chance geben, aber also dieser Faktor von, es ist irgendwie super nachhaltig, weil ganz viele Schulen angesprochen sind, irgendwie die, dass da auch was entstehen kann, was irgendwie so einen Impact hat, langfristig gesehen, das ist halt durch diese Strukturen auch wiederum nicht möglich. So.
Und dann ist man dann in dieser Gemengelage, dass man sich wirklich überlegt, so, was müssen wir jetzt daran ändern? Und dann, weiß ich nicht, dann kommst du wirklich ins Verschlimmbessern, weil das ja eigentlich gar nicht motiviert ist, dadurch, dass. Also klar, da gibt es auf jeden Fall viel Arbeit mit, aber nicht an dem Punkt. Das ist irgendwie nervig.
Und für sowas wäre es halt einfach so unglaublich toll und das bringt mich vielleicht zum vielleicht letzten finanziellen Punkt so unserer Problembetrachtung, dass es einfach so unglaublich toll wäre, so ein Budget für die nächsten 3 Jahre zu haben, wo man dann selber auch ein bisschen entscheiden kann, das sind die sinnvollen Sachen, die wollen wir weitermachen und nicht immer davon abhängig ist, wie jedes einzelne wieder ganz viele neue Anträge stellen zu müssen. Und das Thema, mit dem das im Zusammenhang steht, ist, ich glaube, das können sich auch viele nicht vorstellen und ich glaube, viele wollen sich das auch nicht vorstellen, was das für eine Belastung ist am Ende, dass wir die ganze Zeit jonglieren. Wir planen die ganze Zeit Sachen, bei denen wir nicht wissen, ob wir sie finanzieren können, bei denen wir manchmal 3 Monate vorher noch nicht wissen, können wir uns die Proben dafür eigentlich leisten, brauchen wir aber eigentlich, aber dieses Projekt haben wir schon vor 1,5 Jahren entwickelt. Man ist die ganze Zeit mit so ganz vielen Unbekannten am Jonglieren und muss sehr viele Schritte gehen, die sich eigentlich nicht gut anfühlen, weil man keinen Grund hat, auf dem man diese Schritte tun kann, weil wir einfach kein verlässliches Budget für Projekte für die Zukunft haben. Und das wäre natürlich, wenn ich das so ausspreche, dann merke ich, dass so 100 so sehr starke und sehr schwere Steine von meinen Schultern fallen würden, wenn man mal das Gefühl hätte, nicht immer nur alles ins Unbekannte zu planen, sondern mal irgendwo auch mal was Verlässliches zu haben.
Und also noch dazu, das wissen vielleicht auch viele nicht, aber wir sind schon, was die Förderungssituation angeht, in Hannover, also sozusagen so bekannt und so gut integriert in die ganzen Stiftungen und so, die total auf unserer Seite stehen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie stiefmütterlich behandelt werden oder so, sondern eigentlich im Gegenteil. Wir haben ja so Formate und Projekte, die im höchsten Grade förderungswürdig sind, weil sie eben interdisziplinär sind, weil sie total diesen Education-Bereich abdecken und weil sie auch für ein diverses und großes, breites, klassik-fernes Publikum vielleicht auch gedacht sind. Und das sind genau die Sachen, die auch diese ganzen tollen Vereine, Förderer gut finden, aber trotzdem, die sind eben oft, auch denen sind die Hände gebunden, die würden wahrscheinlich gerne viel mehr geben wollen, wenn sie könnten, aber die müssen halt trotzdem ihre Regularien befolgen und deswegen ist es eine bürokratische, ein so ein bisschen wie Thomas beschrieben hat, ein kleiner Albtraum. Und ja, also das nochmal auch noch dazu gesagt, es liegt nicht daran, dass es nicht auch viele Unterstützerinnen gäbe von uns.
Nee, genau. Und dann kommt es halt so, man kann eigentlich damit rechnen, dass es was wird, so, weil man die gut kennt, weil die uns gut kennen und weil es ein Projekt ist, was ja aus vielerlei Gründen wahrscheinlich sehr förderungswürdig ist. Dann formuliert man den Antrag im August, im Oktober wird er gestellt und dann bekommt man Mitte Februar vielleicht Bescheid, ob das dann klappt.
Das ist eine kleine Kritik.
Und das Projekt ist dann irgendwann mal im Mai oder so. Und das ist ja schon ein Dreivierteljahr, nachdem wir es geplant haben. Also jetzt nicht so knapp. Aber das heißt, bis Mitte Februar weiß man eigentlich gar nicht, ob es eigentlich klappen wird. Aber man muss es ja auch schon veröffentlichen. Man muss ja schon eigentlich müssen alle Leute im Orchester angefragt. Alle halten sich die Zeiträume frei. Man kann das gar nicht absagen. Also das sind schon so Zwänge, die schwer auszuhalten sind. Ja, und so staatlichen Häusern, wo dann natürlich, weil diese Verlässlichkeit da ist, weil man halt weiß, man kann jetzt 3-4 Jahre in die Zukunft planen, wird halt natürlich auch sowas mit viel kürzerem Vorlauf dann gemacht, ne? So eine neue Intendanz, im Idealfall zumindest, wenn sie nicht irgendwo scheitert und dann ist alles auch da sehr kurzfristig, wird ja schon Jahre im Voraus dann festgelegt, wer dann kommt und die fangen dann 2 Jahre vorher schon an zu arbeiten, um das alles vorzubereiten, was in dem Betrieb aber natürlich auch nötig ist. Wie bei uns jetzt auch. Also wir reden jetzt auch schon über Termine in 2027.
Aber da musste ich mich echt erstmal dran gewöhnen, sowas so weitfristig, also so weitläufig zu denken, finde ich.
Langfristig.
Langfristig, das war das Wort. Dankeschön. ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich finde es halt einfach krass, so Termine in 2027 in seinem Kalender zu haben.
Ja, und das ist ja eigentlich was einem total eine Sicherheit geben kann. Und was ja auch gut ist, ne, dass man irgendwie weiß, man kann mit Leute beschäftigen, man ist beschäftigt und irgendwie so. Das ist ja auch was total toll ist, dass das Orchester sich auch dahin entwickelt hat, dass wir diese Anfragen haben und dass das irgendwie so möglich ist. Das ist halt nur irgendwie so dieser Wunsch, dass halt manche Dinge in diesem Bereich nicht mitwachsen und das deshalb für uns halt alles so gleichzeitig auch so eine Unsicherheit mit sich bringt auf finanzieller Seite.
Wir können das natürlich auch als große Erfolgsgeschichte verkaufen, dass wir es überhaupt so weit geschafft haben. Das ist eigentlich nicht vorgezeigt und ist auch nicht möglich eigentlich gewesen, dass wir überhaupt so groß geworden sind. Ist natürlich super, aber bringt natürlich wahnsinnig viele Herausforderungen mit sich. Was gibt's denn noch alles?
Also ich wollte nur eine letzte Sache sagen, weil ich finde, man muss ja auch sagen, dass, also wir, vielleicht klingt es so, als würden wir uns jetzt hier beschweren, aber wir sind nicht die Einzigen, denen es so geht. Ich finde, also
die ganze Branche.
Die ganze freie Szene, also freie Szene ist ja sowieso, weiß nicht, es ist natürlich auch schön, diese Freiheiten zu haben, aber es ist halt, kommt halt mit so wenig Sicherheiten und zu wenigen, finde ich. Und das ist natürlich etwas, was man was ist eine politische Frage. Aber es ist einfach immer schwieriger geworden.
Ja, und ich glaube, gerade in letzter Zeit gibt es auch wieder von FREO, dem Verein für freie Ensembles, deutschlandweit ist das, oder? Genau. Die haben auch gerade wieder ganz viele Zahlen veröffentlicht, wie viele Leute auch zum Beispiel in freien Ensembles, also ohne Honorar quasi diese ganze Strukturarbeit und Orga-Arbeit im Hintergrund machen und wie eigentlich so die Zustände, wenn man mal in diese ganze Szene reinguckt, wirklich sind. So, das ist schon echt krass.
Ja, oder sogar Ensembles, die dann quasi ohne Gage spielen oder das lange Zeit gemacht haben und dann erst nach und nach überhaupt Gagen an die MusikerInnen auszahlen. Das ist halt auch irgendwie, weiß ich nicht, ist auch krass.
Und das ist so eine Sache, die man auch jetzt so eine Lerngeschichte für uns. Also man denkt ja immer so, okay, dann spielt man in so einem großen, tollen Konzerthaus mit sehr viel Prestige und so. Und wenn man dann da angekommen ist, dann sind die Gagen auch alle total super und dann ist man sozusagen endlich da angekommen. Und die Realität ist aber, dass auch in den großen Häusern, wenn man irgendwo bei einem tollen Veranstalter oder einer Veranstalterin eingeladen wird, leider ist der Markt nicht so exponentiell, umso mehr Erfolg, umso mehr Sichtbarkeit, umso höhere Gagen. Das geht sozusagen nur den, würde ich sagen, den obersten 1% so, wie vielleicht auch in vielen anderen Bereichen der Wirtschaft. Aber sozusagen im freien Ensemblebetrieb ist es dann auch nicht so, dass, auch wenn man es irgendwie so auf eine Weise geschafft hat, dass es dann mit finanzieller Sorgenfreiheit geht, sondern die Ensembles, die irgendwie ganz gut, so wie zum Beispiel die Kammerphilharmonie Bremen, die sich total etabliert hat, die funktioniert vor allem auch, weil es private SpenderInnen gibt. Und nicht, weil die Veranstalter und Veranstalterinnen irgendwie so prall jetzt auf einmal immer zahlen können.
Und auch die haben große Herausforderungen, also jetzt nicht, vielleicht nicht gerade Kammerphilharmonie Bremen, aber ganz allgemein die ganzen Ensembles, die sich so vor 30, 40 Jahren gegründet haben, müssten wir eigentlich mal jemanden einladen von denen, um darüber zu sprechen. Die haben ja zum Beispiel ganz groß das Thema Altersarmut, weil obwohl die so erfolgreich sind, die ganzen Menschen, die bei denen die letzten 30, 40 Jahre gespielt haben, haben nicht wahnsinnig viel verdient und die haben nichts groß einzahlen können in irgendwelche Rücklagen, um auch den Menschen, die da jetzt bei denen angestellt waren oder zum Teil ja gar nicht angestellt waren, sondern einfach nur da die ganze Zeit gespielt haben, so ein gutes Auskommen auch noch im Alter zu ermöglichen und so. Also da gibt es gerade Riesenthemen. Also es gibt nicht wahnsinnig viel Geld zu verdienen in dem Bereich, das kann man auf jeden Fall mal sagen.
Ja, selbst bei den ganz großen Spitzenorchestern, ja. Ne, freien Orchestern, ja, die meisten sind nicht angestellt auch, ja, einfach. Das ist einfach krass. Das sind
so GBRs oder also sozusagen, denen gehört dann zusammen das Ensemble und die tragen sowohl Risiko als eben auch positive Entwicklung dann mit.
Ja, und das sind alles Dinge, die man irgendwie mitdenken muss und ich finde auch heutzutage immer, also immer wichtiger sind und naja, schwierig.
Lass uns nicht nur über Geld reden.
Ich hab eine Frage, ist jetzt wirklich was ganz, ganz anderes, aber spielt sowas wie Leistungsdruck oder Versagensangst irgendwie eine Rolle in eurem Job oder auf der Bühne?
Ja, klar. Also ich würde sagen, auch für uns einfach als Orchester erstmal, natürlich, weil wir spielen teilweise zum ersten Mal gerade in den ganzen großen Häusern oder wir haben das Glück, dass wir jetzt auch da sind, dass wir wieder eingeladen werden, aber das muss ja zum Beispiel klappen. Also, dass wir, wenn wir irgendwo zum ersten Mal spielen, so überzeugen, dass wir wieder eingeladen werden. So. Und das ist schon, also ich finde, wir gehen da auf eine Weise sehr offen auch mit um, dass wir da auch viel drüber sprechen, das finde ich irgendwie gut, aber man merkt das dann natürlich schon trotzdem auch manchmal.
Und das ist interessant, weil das ist eigentlich so das Gegenteil von der Motivation, die uns für dieses Orchester und dieses Ensemble zusammengebracht hat, dass wir eigentlich nicht so in diesen kompetitiven Ellbogenmarkt rein wollten. Aber natürlich muss man sich in gewisser Weise auch den Bedingungen, die so ein Markt eben hat, und so muss man sich auch stellen und eben dann auch in den Vergleich treten mit anderen Ensembles und anderen MusikerInnen. Ja, aber also ich finde, dass wir da einen ganz guten Umgang haben. Also, dass wir das auf dem Schirm haben, aber eben auch nicht zur Hauptsache werden lassen, die auch unsere Arbeit bestimmt.
Und ganz vieles davon stimmt ja trotzdem auch überein mit unserem eigenen Anspruch an, wir wollen hochqualitativ spielen und wir wollen ja auch irgendwie das Beste aus uns rausholen. Das ist ja auch so eine Motivation, die auch im positiven Sinne da ist. Deshalb finde ich, ja, wenn man es schafft, sich darauf zu konzentrieren.
Ja, es ist wahrscheinlich wie bei vielen Dingen, die Frage ist, wie ist man selbst aufgestellt, wenn man in so eine Situation kommt? Also wie resilient ist man quasi? Und ich glaube da auch, wie ihr sagt, dass wir da ziemlich gut sind, weil wir so ein klares Mindset haben, warum machen wir das? Was wollen wir damit? Und dann, und das ist hat gar nichts damit zu tun, dass es einen Druck von außen gibt und eine Erwartungshaltung, sondern es ist unser Wille und der dazu gehört, auch so gut wie möglich zu spielen. Und dafür tun wir auch sehr viel. Und dann kommt man in so eine Situation, wo dieser krasse Druck von außen kommt. Und ich glaube, deswegen gelingt es uns damit auch so halbwegs okay umzugehen, weil natürlich ist er da, natürlich spielt es eine Rolle. Und man ist dann angespannter, als wenn man jetzt einfach vor unserem eigenen Publikum ganz frei davon spielt. Also frei davon ist man nicht. Aber man ist irgendwie gewappneter, finde ich, weil es besser verortet ist in uns selbst und auch zwischen uns, wenn wir miteinander reden. Ich habe das Gefühl, es ist sehr unterstützend und alle wissen das und wir wissen, dass alle ihr Bestes tun. Deswegen braucht auch niemand irgendwie böse rüber zu gucken, wenn mal jemand was nicht, wenn irgendwo mal was schief geht, was ja auch, ne, Janik, was ja auch mal passiert.
Das hat aber nichts mit Spielerischen zu tun, das ist wirklich einfach nur der Luftzug, der die Seite runtergeht.
Na genau, aber es können ja alle möglichen Sachen passieren und deswegen
Aber, ja, glaub, aber ja. Sowas ist ja auch ein Ding, ne? Sowas kann ja auch ein Konzert vollkommen versauen. Deswegen ist schon auch ein Argument. Ja, ich finde, man darf einfach nicht zu verbissen da dran gehen, wenn man jetzt irgendwie ins Konzert reingeht und Leute, das muss jetzt richtig gut sein, weil der und der ist da und sowas. Das ist auch, das ist nix.
Das ja, habe ich in meinem Studium, sorry, habe ich das erlebt, dass also so Professoren, männlich, deswegen sage ich so, tatsächlich, also so kurz vor dem die Studentin auf die Bühne ging, dann so, keine Fehler.
Keine Fehler?
Keine Fehler. Ja. Oder kein Fehler.
So. Also kein Fehler. Das ist doch so, wie der Mo sagt, immer nicht verzittern.
Das ist viel besser.
Ich finde ja, wir haben irgendwann mal uns angewöhnt, dass wir immer vor jedem Konzert so einen Kreis machen. Und was ich in vielerlei Hinsicht ganz toll finde, ist schon ganz schön alt, dass wir das machen, schon seit vielen Jahren. Es ist nur irgendwie am Anfang nicht immer passiert und jetzt mittlerweile machen wir das schon einiger Zeit eigentlich so gut wie immer. Und das finde ich auch deswegen toll, weil dann da alle nochmal zusammenkommen, sich vereinen und auch Leute dazukommen, die jetzt zum Beispiel in der Orga mit dabei sind und sowas. Das heißt also irgendwie alle, die das jetzt möglich machen, im Idealfall da mit im Kreis stehen. Und die Frage war ja immer, was machen wir da? Und es hat sich halt etabliert durch Dominik, unseren Schlagzeuger, der damit zum ersten Mal irgendwie ankam, dass wir irgendwann volles Risiko schreien. So. Und ich finde das total gut. Als Einstellung.
Ich finde es auch richtig gut und gleichzeitig obercringe, aber beides.
Nein, das ist total, ich finde es einfach nur gut, wenn man irgendwie, wenn man das zusammenfassen will, worum soll es dann gehen am Ende? Oder mit welchem Mindset will ich jetzt auf die Bühne gehen? Finde ich das noch das Beste, was mir einfällt.
Erinnert ihr euch noch an den einen Darkroom, den wir im Landtag gemacht haben? Ihr wart alle dabei. Wir alle vier waren dabei, haben da gespielt. Und da haben wir, da gab es ein Konzert, wo irgendeine große, richtig wichtige Agentur da sein sollte an dem Tag. Und wir haben uns so einen Stress gemacht. Also wann war das? Vor 6 Jahren oder sowas?
Mehr.
Okay, auf jeden Fall ewig her. Und ich kann mich noch richtig, richtig gut an dieses Konzert erinnern. Gesagt haben, so heute müssen wir richtig, richtig gut spielen, weil die und die Agentur ist da und haben uns Stress gemacht und haben auch Sachen anders gemacht und anders, so damit das irgendwie funktioniert. Und letzten Endes, also zumindest so mein Empfinden, haben wir richtig scheiße gespielt. Oder zumindest war es irgendwie nicht besser. Es war eher schlechter und es war irgendwie verkrampft. Und also ich habe mich auf jeden Fall nicht gut gefühlt. Was übrigens gar nicht schlimm war, weil die waren an dem Tag gar nicht da. kann nur noch
das ich mich arme daran Publikum.
Ja. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern.
Ich auch überhaupt.
Daran erinnern? Ja, krass. Also ich kann mich noch so gut dran erinnern. Ich habe mich auch das so recht, kacke ja. auf der Bühne gefühlt. Es war einfach, ich fand es war keine gute Stimmung. Es war irgendwie. Oh,
es war
so
aber
so
auch einfach insgesamt ein heikler Darkroom. Ne? Also wir haben, war das in dem Landtag?
Ja, ich
habe Schostakowitsch
gespielt.
Die Akustik war
nicht so.
Unbedingt so vorteilhaft, sagen wir mal. Also da hat man so jedes kleinste bisschen Detail gehört. Wir haben auch anspruchsvolles Programm gespielt und so. Es war einfach insgesamt, glaube ich, war das immer so ein Programm, bei dem man eher so ein bisschen angespannt war.
Drahtseilakt.
Ja, ja.
Ja, und ich meine, damals waren ja auch noch andere Zeiten, muss man auch sagen. Ne? Da gab es das Orchester in der Form, wie es es jetzt gibt, noch nicht wirklich. Da war alles, also so dieses, was ich gerade beschrieben habe, so wir haben eine ganz klare Identität, wissen, wer wir sind, was wir können und so, das war damals alles noch nicht so richtig da.
Ja,
und dann setzt man sich natürlich sehr stark unter Druck und dann passieren, genau wie du beschreibst, die ganzen ungünstigen Dinge von wir wissen, da hört uns jetzt jemand ganz an und dann spielt man nur für diese eine Person. Ja. Das ist ganz schlimm.
Ja.
Und dass sich eine Agentur für uns interessiert, das war halt auch schon krass. Da hatten wir noch nicht und so. Mit der Agentur hat es dann übrigens doch geklappt und ich glaube, die waren am nächsten Tag dann da und da wussten wir es nicht und haben ganz normal gespielt und die fanden es gut.
Ja, aber ich finde dieser Aspekt von so Gemeinschaft und dass man so füreinander und das gemeinsam erlebt und füreinander einsteht und sowas, das ist ein Riesenaspekt davon, auch wie man es schafft, damit umzugehen. Also ich glaube, je nachdem, wie die Stimmung untereinander ist und wie man sich auch supportet und so, fühlt man sich ja sicherer oder unsicherer. Und das ist ja ein Hauptfaktor, ob man irgendwie, sag ich mal, seine Fähigkeiten, also ob man eine Anspannung hat oder eben weniger Anspannung.
Es gibt ja so einen Versuch, ich habe vergessen, wie er heißt, ich habe neulich darüber gelesen, wie man erreichen kann, dass jemand in einer Prüfungssituation entspannt ist. Und da wurde alles Mögliche ausprobiert und alles Mögliche hat nicht so richtig was gebracht. Und was gebracht hat, war, wenn du vorher mit einer engen Bezugsperson, mit deiner Partnerin, mit deinem Partner, mit irgendjemandem zusammenkommst und diese Person dir das Gefühl gibt, du bist toll, ich finde dich toll, es ist alles gut, geh da jetzt hin. Und das finde ich irgendwie total schön zu wissen, dass das im Endeffekt wirklich das Allerwichtigste ist. Und wenn man sich das gegenseitig in so einer Gruppe geben kann, ist natürlich, glaube ich, richtig viel wert.
Also, redet mal wieder mit euren Liebsten. Stützt euch gegenseitig.
Auch für einen wichtigen Geschäftstermin, genau. Auch das ist genau, ja nicht nur, ist nicht leicht. Nur auf die Musik bezogen.
Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Hört weiter Stocksteif und Prüde, vielleicht hilft euch das dann auch gegen Versagensangst. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, wo wir auch mal ein bisschen negative oder Schwierigkeiten bei uns aufgezeigt haben. Und hört beim nächsten Mal wieder rein. Ciao.